Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge Nummer 30, Jubiläum. Und ich habe mir die Rike eingeladen und wir reden über, was ist eigentlich charismatisch? Los geht's. Hi Rike.
Hallo.
Na? Na Rike, wie geht's dir?
Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ja? Warum bist du aufgeregt?
Weil ich hier mit so komischen riesigen Kopfhörern sitze und du gesagt hast, ich muss ganz nah an das Mikro sprechen.
Ja. Das macht
und
ein komisches
Gefühl. Ich hier mit dir sitze und die Ehre habe, die 30. Folge mit dir aufzunehmen.
Jawohl, wow. Ja, es ist ein kleines Jubiläum. Ich freue mich auch. Und das feiern wir mit deinem Lieblingssommergetränk. Das ist, passt auch ganz gut in meinen Sommer. Also, und zwar ist es ein Rosé. Was magst du denn am Rosé?
Ich finde den so schön spritzig, fruchtig, herrlich gut.
Herrlich gut. Ich habe das auch. Und zwar erst seit, ich glaube, so letztem Sommer, dass ich so denke, eigentlich ist Rosé wirklich toll. Insofern, lass mal anstoßen.
Cheers. Eine Limo mit Alkohol.
Genau. Nehmen wir mal ein Schlückchen. Rike, ich freue mich total, dass du hier bist. Und es ist so, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe dich schon etwas länger auf meiner Liste von Menschen, die ich gerne mal in den Podcast einladen würde. Das ist tatsächlich so. Ich habe so eine Liste, wo ich überlege, welche meiner Leute, die ich kenne, würde ich gerne mal hier haben. Und du bist da schon lange drauf. Und das hat einen Grund. Nämlich, ich finde, du bist jemand, der eine ganz andere und coole Perspektive auf so Glauben hat oder auch das, was vielleicht Christsein ausmacht oder wie auch immer. Und deswegen ist diese Folge heute sehr fromm, könnte man sagen, aber bestimmt ganz anders fromm, als die meisten Leute denken, weil ich könnte mir vorstellen, dass bei diesem Thema manche Leute da sitzen und schon mit den Augen rollen, weil sie denken, oh nein, jetzt reden die über charismatisches Christsein, was soll das denn und so. Und das wollte ich dir direkt am Anfang sagen. Ich habe dich eingeladen, weil ich das so erlebe, dass du jemand bist, den ich als charismatisch bezeichnen würde. Das ist, ich sag mal, wie ich das empfinde. Weil du jemand bist, der meiner Meinung nach so einen ganz intuitiven Zugang hat, also zu Glauben. So habe ich dich kennengelernt, so habe ich dich erlebt, auch wenn wir dich gleich nochmal anders und neu vorstellen. Und für dich, Heiliger Geist und wie du Gott erlebst, irgendwie so, ja, so ganz anders ist, als man jetzt vielleicht irgendwo nachlesen könnte und so. Deswegen, es wird keine Folge an alle HörerInnen, die uns jetzt mal aufklärt, was heißt eigentlich charismatisch und wo kommt das her und so. Darum soll es gar nicht gehen, sondern wir werden dich kennenlernen und da freue ich mich sehr drauf. Starten wir doch mal mit den Facts. Also ich weiß, du bist die wundervolle Frau von dem Tontechniker. Shoutout an Nils, seine Ehefrau. Wir sind super gut befreundet. Wir haben gerade einen grandiosen Urlaub hinter uns gebracht.
Oh yeah.
Genau, fühlen uns jetzt gerade, als würden wir mit viel Rosé im La Siesta sitzen. Und du bist auch Mama von einer ganz süßen Tochter. Und ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, ob du dich selber bezeichnest, ich würde auch sagen, du bist auch Künstlerin. Kannst du das sagen über dich selber?
Künstlerin, die gerade in Mutterpause ist wahrscheinlich, ja. Aber schon bevor sie Mutter war, so
ungefähr. Genau. Sag doch mal, was genau machst du denn? Also du bist jetzt, du hast früher auch auf Leinwände zum Beispiel gemalt, so, ja, aber was ist deine Kunst?
Was ist meine Kunst? Boah, das versuche ich, glaube ich, schon mein Leben lang herauszufinden. ja, ich arbeite viel mit Worten, das war immer schon mein Thema, auch schon lange, doch das könnte ich sagen, genau, und versuche Worte bildhaft darzustellen, also das, ich habe auch viel schon, als das mal cool war, mit Handlettering gemacht, also ist bestimmt auch immer noch cool, genau, habe studiere auch Grafikdesign oder Kommunikationsdesign, gerade in Pausen. Aber genau, und habe mich da auch schon viel mit Schriftbild beschäftigt und genau, meine Kunst ist aber eigentlich genau das, also dieses, was steckt eigentlich in unseren Worten drin. Ich finde das schon immer faszinierend, was das, ja, wie man, also ich muss mir mal alles bildhaft vorstellen und das eben zu kombinieren, das finde ich schön.
Ja.
Und Ja.
Du bist auch, das kann man sagen, und das verbindet die Kunst, du bist eigentlich die Hebamme dieses Podcasts, weil ich saß tatsächlich, und jetzt kommen wir ganz nostalgisch bei dem Jubiläum mal zu einem kleinen Blick hinter die Kulissen vom Podcast Immer Sommer. Wir saßen wirklich an einem lauen Sommerabend zusammen und ich habe gesagt, wie fändet ihr das denn, wenn ich einen Podcast machen würde? Und ihr habt mich total angefeuert, was ich bis heute total cool finde. Und dann habt ihr mit mir eigentlich so einen kleinen Prozess gemacht und gesagt, woran denken wir? Lass uns mal jetzt alle 10 Minuten überlegen und irgendwie nach einem Namen suchen. Und dann ist dieser Name entstanden. Und dann, das muss man auch dazu sagen, hast du das Design von Immer Sommer gemacht. Also viele Leute, die das mal sehen wollen, was machst du eigentlich, müssen einfach nur mal kurz auf ihr Handy schauen und sehen, du hast tatsächlich den Immer Sommer Design und die Atmo kreiert, sozusagen. So. Genau, wofür ich bis heute sehr dankbar bin. Ich mag es immer noch sehr gerne. Und auch wie du es machst, da kommt natürlich dein Studium mit rein, fand ich sehr spannend, weil du so Fragen stellst und sagst, und in welche Richtung soll das gehen und das und was findest du gut und fresh oder kühl oder warm oder, ja, ich fand das sehr, sehr spannend. Das bist du, Rieke, aber du bist noch viel mehr. Wenn du sagst Worte, dann habe ich auch noch in Erinnerung, wir gehen schon eine ganze Zeit lang zusammen in eine Kirche. Du hast dort auch schon öfters mal gepredigt und bist... Ich glaube, so richtig haben wir uns kennengelernt auf dem BAM-Festival, ne? Also das ist so unser erstes Treffen gewesen, ne?
Das stimmt.
Genau. Erzähl doch mal, wer bist du als gläubiger Mensch? Was macht dich aus? Wo warst du? Was sind deine Stationen? Erzähl mal.
Also, sind wir wahrscheinlich schon am Ende der Podcast-Folge angelangt. aufgewachsen bin ich in einer Gemeinde in Wuppertal. Mhm. Genau, meine Eltern sind lange Zeit in die Versammlung gegangen, sind dann aber irgendwann in eine Brüdergemeinde gegangen und da bin ich auch aufgewachsen, da war ich so, bis ich 14, 15 war. Mhm. Genau. Bin auch immer in die Sonntagsschule gegangen und habe meine Bibelverse auswendig gelernt. Und da bin ich bis heute echt sehr dankbar für, weil tatsächlich diese Gemeinde mir sehr viel Bibelwissen vermittelt hat. Genau, das würde ich heute noch mal vielleicht an manchen Stellen anders reflektieren, aber grundlegend. Und dann bin ich immer sehr lange auf einer Freizeit gewesen, Ostern und Herbst. Da habe ich, glaube ich, da habe ich mich nämlich auch taufen lassen und habe da so das erste Mal richtig selbstbestimmt eine Beziehung mit Gott begonnen und die da auch, also das hat mich mega viel geprägt, diese Freizeiten, weil man da eben mal ganz alleine sich auf den Weg machen konnte und es war nicht, ja, das war so dann mein Ding und das meiner Freundin, was meine Eltern nicht mitbekommen haben, gar nicht, dass die mich irgendwie immer beguckt haben, ob ich denn auch alles richtig mache, sondern einfach so mal losgelöst davon. Und genau, und davon ausgehend bin ich nämlich dann auch mit 15 das erste Mal, habe ich mich alleine auf den Weg gemacht und mir eine eigene Gemeinde gesucht. In Schwelm war auch eine Brüdergemeinde, ein bisschen freieres Klima, würde ich sagen, weniger geführt. Und das war auch cool. Und dann irgendwann habe ich auch mitgemacht und die Jugend mitgestaltet und so. Und dann bin ich aber 3 Jahre später, ach genau, und dann habe ich noch eine Gemeindegründung auch mitgemacht. Ja, das war auch spannend und auch erschlagend und anstrengend. Und ja, irgendwie krass. Ich weiß noch, da habe ich festgestellt, was eigentlich so mein Favorite-Gottesdienst ist, denn ich fand es immer cool, weil ich habe das gleichzeitig auch noch bei anderen Leuten begleitet, die haben auch eine Gemeinde gegründet oder haben bei einer Gemeindegründung mitgemacht und da war ich auch manchmal bei Wohnzimmergottesdiensten und wir haben uns halt auch immer im Wohnzimmer erst getroffen und es war wirklich so ganz, ganz runtergebrochen und ich fand es so schön.
Cool, ja.
Und ich habe nie, also ich finde Events toll und ich liebe das BAM und das Große. Ich finde das voll faszinierend und mag vor allem die Vorbereitung davon. und dann zu sehen, wie das alles so funktioniert. Aber ich persönlich erlebe Gott, glaube ich, genau da, in diesem, wenn, keine Ahnung, 20, 30 Leute zusammenkommen, und so eine ganz intime, geheimnisvolle Atmosphäre herrscht. Ich finde das mega cool. Genau, und dann wächst das ja alles größer und man muss irgendwie das halt auch halten können. Mhm. Und das stellt einen vor viele Herausforderungen. Das hat wir beide ja auch schon viel zusammen erlebt. Dann bin ich nämlich von dieser Gemeinde, habe ich den Nils kennengelernt und bin, dich kannte ich schon durch Spam. Mhm. Da haben wir auch schon jahrelang zusammen gearbeitet. Aber genau, bin ich euch quasi zu euch in die Gemeinde gefolgt. Mhm. Über einen Kapelle-Gottesdienst, glaube ich, vor allem, weil da war ich mit im Team, auch vorher schon.
Kapelle ist unser Jugendgottesdienst für alle, ja, genau.
Ja, ja, so eine, stimmt. So ein Lebenslauf, den ich hier aufzähle. Aber
ja, aber es ist ja wirklich spannend bei dir.
Ja, genau. Und da, seitdem sind wir eigentlich in der Gemeinde mit kleinen Hochs und Tiefs, aber glücklich und freuen uns. Wir haben gerade noch drüber gesprochen, dass es jetzt so schön ist, mal wieder wirklich face-to-face im Gottesdienst zu sitzen. Und ja, das ist so schön. Genau. Und seitdem sind wir hier.
Genau. Ich finde das auch cool. Ich muss auch nochmal sagen, ich habe immer einen großen Respekt vor Gemeindegründung, weil das ist das, was du sagst. Es ist einfach, also viele Gemeindegründungen, die ich jetzt kenne und so, und da merkt man, dass da oft viele junge Menschen sind, die ja, auch irgendwie erzählen, dass das ganz cool ist, dass das ganz Spaß macht. Und natürlich ist die andere Seite davon auch, dass es aber auch echt viel Arbeit ist. Ne? So, und da muss ich auch immer sagen, jeder, der Gemeinde gründet, hat meinen Respekt, weil ich glaube, das ist viel. Es hat immer auch die Chance, und das finde ich auch schön, das, was du sagst, dass man es irgendwie, dass man etwas neu starten kann, also sich wirklich fragen kann, was ist Kirche und wie wollen wir Kirche leben so? Und gleichzeitig geht dann aber ja alles von vorne los. Ne? Das ist auch, also es ist halt auch wirklich echt krass. Ja. Und jetzt hast du gesagt, du hast dann auf einer Freizeit für dich angefangen, in eine echte Beziehung mit Gott einzusteigen oder quasi das selber so erlebt. Mhm. Das finde ich immer, ist ja sowas, das ist schon fast eine Floskel, ne? Und ich glaube, wenn jetzt jemand, der gar nicht Christ ist oder gläubig ist, das hört, der würde sagen, was heißt das denn? Ne? Und natürlich ist die Antwort irgendwie auch für jeden ein bisschen was anderes so. Sag mal, was ist das denn für dich gewesen, dass du sagst, da ist eine Beziehung mit Gott losgegangen?
Also, da fange ich mal in meiner Kindheit, glaube ich, am besten an. Mhm. Weil so, mir wurde Gott ja in die Wiege gelegt. Das finde ich ist immer ein großer Unterschied nochmal. Ja, und ich habe mein Leben lang schon tatsächlich, ich habe lange Zeit die Menschen beneidet, die das nicht hatten, weil ich immer dachte, doch voll gut. Also, das waren immer diese krassen Glaubensgeschichten. Mhm. So.
Ja.
Von der Straße weggekommen, endlich genau. Von den Drogen.
Vorher gelöst. Mit Drogen, ja, genau.
Und dann kam Gott und das ganze Leben hat sich verändert. Das war bei mir nicht so, weil wurde Gott genau, wie gesagt, in die Wiege gelegt. Und ich weiß noch, als Kind habe ich jeden Sonntag im Gottesdienst gesessen und habe mich neu bekehrt.
Ah, so, okay, ja.
Genau, wenn das Wort jemandem nicht sagt, dass, also ich mich neu für Jesus entschieden, weil ich immer Angst hatte, dass ich vielleicht sein könnte, dass ich ja was falsch gemacht hätte und das dann doch nicht so ist, dass ich in den Himmel komme.
Okay.
Und das war immer so meine Kindheit und da habe ich auch schon oft mit meinem Bruder oder so drüber gesprochen. Es war also bei voll vielen so, diese Angst zu haben, ich habe da was nicht richtig gemacht, weil wir es wahrscheinlich auch nicht wirklich verstanden haben, worum es wirklich geht.
Ja.
Und ich habe auch abends immer da gesessen und jede einzelne Sünde, ich habe überlegt, was habe ich heute alles vielleicht falsch gemacht und wo habe ich einen schlechten Gedanken gehabt oder die Mama angelogen oder so und habe das alles versucht aufzuzählen. Und genau, das war so meine Kindheit, also ja, zum Teil zumindest, das hört sich jetzt irgendwie schrecklich an, aber so schlimm war es nicht.
Ja, aber das muss man auch sagen, ich kenne das auch, also ich bin da voll im Boot. Das hat, glaube ich, auch was mit den Gemeindeformen, in denen wir sind, zu tun, dass es vermittelt wird so. Aber es ist nicht alles gewesen, du hast ja auch gesagt, du hast es auch schätzen gelernt mit dem, was du über Bibel erfahren hast und so, aber ja, auch krass.
Ja, aber ich glaube, das ist eher so diese Angst vor dem Ungewissen gewesen, weil man es, also man wusste einfach nicht, ob es jetzt wirklich richtig ist, so sich richtig, man wollte sich ja richtig verhalten.
Ja.
Ne? Und genau. Und auf dieser Freizeit weiß ich noch, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Organisation es war, aber es war ein Mann, der da eingeladen war zum Predigen. Und der hat eine ganz tolle Jugendarbeit gemacht und der hatte einen langen weißen Pferdeschwanz, aber ich kann mich nicht mehr, Lighthouse, glaube ich, oder sowas. Mhm. Und der hat da gepredigt, ich weiß auch gar nicht mehr worüber, aber da wurde mir das so bewusst, dass es einfach nur darum geht, dass ich mich für Gott entscheide, mhm, und gar nicht um dieses Ganze drumherum. Mhm. Also da wurde mir das erste Mal so deutlich, was das eigentlich heißt, eine Beziehung mit Gott einzugehen. Mhm. Und dass es einfach nur darum geht, sich geliebt und angenommen zu fühlen. Mhm. Und sich da ja eben diese Entscheidung zu machen. Und da, genau, und das war dieser Moment, wo ich dann gesagt habe, dann will ich mich jetzt auch taufen lassen. Und ich habe das auch bis heute nicht bereut. Ich bin auch so, ich treffe dann ganz schnell eine komplette Entscheidung. Mhm. Und ich habe auch schon ganz oft diese Entscheidung dann wieder rückgängig gemacht, weil ich es doch bereut habe, aber da auf gar keinen Fall. Mhm. Genau, weil ich als Rieke ganz alleine diese Entscheidung treffen konnte, mir jemand gesagt hat, dass Gott mich einfach liebt und dass es darum geht und nicht, mhm, um die richtige Formulierung und ob ich alle Sünden noch weiß und, ja, genau, so dieses, oder ob ich die 10 Bibelverse jetzt auch auswendig gelernt habe, mhm, sondern einfach nur um dieses Du und Gott. Und mhm, das war richtig cool. Ja, und das hat mich dann auch ganz lange echt geprägt.
Ja, das ist schön.
Ich habe mich da auch direkt treffen lassen, tatsächlich.
Ich kann das tatsächlich von mir auch sagen. Das erinnert mich auch so an meine Entscheidung, weil da war beides sogar dabei. Ich weiß noch, dass ich damals so vorgestellt wurde in der Gemeinde. Das passiert so im Baptismus, dass man seine Geschichte erzählt und sagt, ja, so und so und so glaube ich und das ist mir wichtig und so. Und da wusste ich schon, was die richtigen Antworten waren. Das würde ich, mhm, heute so sagen. Und ich habe das natürlich auch alles gesagt, mhm, und natürlich auch ganz doll geglaubt, dass das wirklich meine Antworten sind. Aber es war schon auch ein bisschen mit, ne? Und trotzdem hatte das spüre ich und fühle ich auch bis heute, hatte das aber was von, nee, ich will das auch. Und das würde ich auch jetzt heute auch als studierter Theologe sagen, das ist das, worauf es ankommt. Dieses Ja innerlich zu sagen, egal was ich vorher erlebt habe, egal ob ich jetzt von der Straße komme mit der Drogengeschichte oder ob ich in Gemeinde aufgewachsen bin, mhm, ich starte das jetzt für mich hier. So, ne? Das ein bisschen wie eine Gemeindegründung. Und dann zu sagen, ich starte das jetzt. Und deswegen ist es manchmal für Leute, die in der Gemeinde sogar aufgewachsen sind, nicht so ganz leicht, diesen Moment auszumachen. Aber schön, dass es dann so ein Ritual gibt und dass man sagen kann, ja genau, und ab jetzt will ich das. Will ich das.
Ja.
Okay, und wir wollen ja heute über charismatisches Christsein reden. Ich habe schon gesagt, ich will gar keinen Vortrag halten. Charismatisch muss man aber zumindest einmal kurz erklären, konzentriert sich nicht auf den Anfang des Glaubens oder so, sondern eigentlich auf eine Form von Glauben, die mit einem Teil Gottes zu tun hat, den wir Heiliger Geist nennen, also wie auch immer man das jetzt weiter formuliert, aber es gibt innerhalb von Kirchen diesen Begriff charismatisch und interessanterweise meint man schon heute etwas anderes damit, als man es vor 10 Jahren meint, aber es geht im Prinzip darum, der Heilige Geist hat eine Wirkung bei Menschen. Und das ist ja häufig so schwierig, weil es halt sowas spooky Geist und Kraft und es ist nicht so zu spüren und zu fühlen ist. Und eigentlich ist es gar nicht so spooky, weil wir das alle kennen.
Ja. Ja,
alle haben unterschiedliche Bereiche in unserem Leben, wo wir solche Kräfte und Mächte kennen, die wir gar nicht sehen können. So. Und die Christen sagen halt charismatisch, wenn sie das meinen. Fangen wir mal ganz simpel an. Was ist denn heute für dich Heiliger Geist?
Heute? Ja, was ist für mich heute Heiliger Geist? Ich finde das total schwer, das so einzugrenzen, weil ich auch immer finde, bei Gott ist alles so irgendwie im Fluss miteinander. Mhm. Und da jetzt zu sagen, das war Jesus und das war aber der Heilige Geist. Mhm. Und ich weiß noch, dass Gott mir mal so eine Geschichte gegeben hat. Da war das in Flammen aufgeteilt und der Heilige Geist war diese blaue Flamme, so ein bisschen dieses Geisterhafte und Spirituelle.
Mhm.
Aber ich glaube, für mich ganz persönlich ist Heiliger Geist so eine Sicherheit.
Mhm.
Genau, ja. Weil immer dann, also ich bin so ein Beter. Ich bin oft mit Gott im Gespräch und bete so für mich. Und gerade natürlich in Situationen, wo ich Angst habe, zum Beispiel letzte Woche war der Nils 3 Tage weg. Und für mich ist das immer kein Problem, bis der Zeitpunkt kommt, wo die Sonne untergeht.
Oh, echt?
Ja, dann kriege ich unfassbar Angst. Also ich kriege richtig Angst.
Ja.
Und da weiß ich, also ist jetzt so ganz aktuell, dass da erlebe ich dann Gott im Sinne von Heiliger Geist, glaube ich, für mich. Weil dann liege ich abends im Bett oder sitze auf dem Sofa oder so und ich stelle mir die schlimmsten Dinge vor. Also wirklich, wirklich schlimme Dinge. Und denk mir schon Fluchtwege aus bei uns zu Hause, wo ich mich verstecken würde mit Lotta, damit keiner uns schnappt.
Ja.
Und da habe ich abends mit Lotta im Bett gelegen und für sie gebetet und ein Gute-Nacht-Lied gesungen und so. Und nach diesem Gebet habe ich so ein Gefühl von Sicherheit, von Wärme gespürt, was sich in mir ausgebreitet hat. Und gar nicht extrem, sondern so ganz, ganz seicht. Und es war einfach gut. Es war gut und ich konnte mich sicher fühlen. Und ich hatte danach auch keine Angst mehr. Und ich musste mich dafür nicht anstrengen.
Cool.
Und ich glaube, das ist das für mich. Und auch wenn ich so oder mutige Entscheidungen treffen muss oder irgendwie, als ich auf dem BAM gepredigt habe, da war ich wirklich, ich hatte richtig, richtig schlimme Panik davor. Und da erlebe ich Gott am stärksten und den Heiligen Geist am stärksten. Dieses Gefühl, was sich in dir ausbreitet, was dir so eine Basis gibt und so eine Sicherheit gibt. Und deswegen kann ich dann den Schritt aus Wasser wagen, so in dem Sinne, genau. Und weil es dann okay ist, weil Gott ist dann bei mir.
Cool, finde ich eine richtig schöne Beschreibung. Also weil das ist genau das, was ich gerne allen HörerInnen mal gönnen wollte, dass du das mal so beschreibst, weil ich glaube, dass es nochmal was ganz anderes ist, als wenn jetzt hier eine andere Pastorin sitzen würde und wir würden uns darüber unterhalten, ja, Gottes Geist ist ja seine Kraft und es ist ein Teil der Trinität und es ist Friede, Trost, Liebe, Kraft, Ermutigung und so weiter, sondern wie ist es wirklich im Alltag? Und das fragen ja auch immer alle, die sagen ja immer, ja, aber wie denn? Wir haben ja ganz viele fromme Worte und beschreiben sowas und das ist schön zu sagen, für mich ist das im Alltag zum Beispiel eine Sicherheit. Finde ich total cool. Und finde ich, kann man auch gut nachvollziehen. Gibt es noch mehr Bereiche, wo du Heiliger Geist für dich ausmachst?
Einfach noch mehr Eigenschaften, wo ich das so erlebe. Das ist was anderes als Sicherheit. Stimmt. Ich finde, also tatsächlich, was ich immer finde, ist auch krass, diese kreative Kraft des Heiligen Geistes. Ich finde ja dieses Bild des Gärtners auch eigentlich ganz schön. Das kommt, glaube ich, in dem Buch Der Hütte, fand ich das tatsächlich cool dargestellt.
Ja, ja.
Dass der Geist ja auch wie so ein Gärtner ist und eben, das wird ja auch, glaube ich, ganz viel in der Bibel beschrieben. Und dieses, das ist wie so ein Feuer, was durch dich strömt, halt so eine Innovation und da ist so eine Kraft drin und dich, also genau, das ist gut. Wenn ich nämlich als Grafikdesigner unterwegs bin und du hast es ja auch schon beschrieben, ich treffe mich jetzt mit dir als Kunden und überlege mir ein Konzept für deinen Podcast.
Ja.
Und dann fange ich ganz technisch an zu fragen, um einfach auch so Ausgrenzungsbereiche zu schaffen. Was aber da ganz schnell passiert ist bei dieser ganzen Konzeption, dass ja die Kreativität total flöten geht. Eigentlich gehst du nur nach so einem Regelwerk vor. Und das, was am Ende dabei rauskommt, ist halt die Essenz dessen, was du dir vorstellst. Und dann malt man da schön was zu. Und ich finde, wenn der Heilige Geist dir Kreativität schenkt oder du diesen davon was abzapfen kannst, von dieser Kreativität Gottes, dann ist das so eine Freiheit eigentlich, in der du dich bewegst, wovor ganz viele, also oder ich auf jeden Fall im Kunstbereich total Angst habe, weil es so, das ist so diese große Angst vom weißen Blatt. Und du stehst davor und du kannst alles machen und deswegen weißt du absolut gar nicht, womit du anfangen sollst. So. Aber wenn der Geist Gottes, der katalysiert es trotzdem ohne dass du dich total einschränken musst. Also du kannst mal frei von allen Regeln arbeiten oder du hast wirklich so eine Inspiration, die in deinen Kopf geht, wie so ein Bild oder sowas. Das finde ich auch, das sind mega besondere Momente.
Das stimmt.
Das ist auch richtig schön. Und sich dann auch auf diese Fertigkeiten zu verlassen. Aber das ist bei mir dann wieder auch dieses Thema Sicherheit, so dass ich dann durch Gott daran glaube, dass ich das tatsächlich malen kann. Das finde ich, also diese Handwerklichkeit daran auch zu finden, das finde ich auch voll gut.
Ja, aber wie sollte es auch anders sein, ne? Also ich denke, jeder, der sagt, ich kenne Gottes Kraft, muss es ja irgendwie beschreiben, auch mit dem, wie er geworden ist und so. Deswegen, ich finde es auch. Und trotzdem hat es das Gemeinsame, jemand anders kann auch sagen, ja genau, ich erlebe das auch in der Kreativität. Ich habe das auch erst vor ein paar Jahren irgendwie festgestellt, dass eigentlich das, was wir Schöpfung nennen und Gottes Schöpferkraft, nicht nur, so wie ich es gelernt habe, am Anfang der Welt Gottes große Tat war, sondern wenn diese Kraft ja auch in mir steckt, dann gibt es das eben auch. Und wir nennen es vielleicht Kreativität und jemand, der gar nicht glaubt, würde sagen, wieso? Das hat doch jeder Mensch, das habe ich doch in mir oder so. Aber wirklich zu erleben und das zu benennen und zu sagen, das ist was ganz Cooles, kennt ja vielleicht auch jemand, der kreativ arbeitet, dass es auf einmal einen so packt, dass man so merkt, und dann geht's ab und dann kommen die Gedanken. Ich kenne das auch als Kreativität. Ich bin jetzt nicht der Maler, aber bei anderen Sachen, also wenn ich zum Beispiel Predigten schreibe oder auch mit Menschen bin, dass man auf einmal eine kreative Idee hat, wie man irgendwas gestaltet oder wie man irgendwie mit Menschen spricht oder so. Und würde ich absolut unterstreichen. Auch gerade Kreativität, so als ein Wort für Heiliger Geist, finde ich, ist nochmal was ganz anderes als das, was wir alle kennen. Und ja, finde ich eigentlich auch richtig cool, weil das ist so ein Thema, was wir irgendwie auch oft brauchen. Also wie du auch sagst, ne, wir haben so ein im Leben oft doch mehr die Fragebögen vor uns und die To-Do-Listen und dann bewusst da auszusteigen, sich die Freiheit zu nehmen. Okay, wie würde ich es noch machen? Wie würde ich da ausbrechen? Finde ich auch richtig cool. Hast du denn diese Kraft Gottes, oder diese Sicherheit, irgendwie hat sich das bei dir gewandelt? War das mal irgendwie anders in jüngeren Jahren oder so?
Ja, mega, genau. Das, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen erzählt mit Freizeiten und ich war dann auch viel mehr in charismatischen Gottesdienstformaten unterwegs. In verschiedenster Weise, ob es jetzt auf einem Festival war oder auf einer einzelnen Veranstaltung oder auch in Kirchen. Und habe da immer das so verbunden. Und das kommt, glaube ich, auch ein Stück weit aus dieser relativ strengen Prägung von mir, die eben doch irgendwie viel mit Regelwerken unterwegs ist. Und habe da zum Beispiel diese Kraft Gottes total als Druck erlebt. Also so nach dem Motto, ja, wenn Gottes Geist das ja machen kann, und das will ich ja nicht anzweifeln, weil dann würde ich ja Gott anzweifeln, das geht ja gar nicht, dann muss ich ja jetzt funktionieren so. Also dann muss ich ja jetzt in Freiheit stehen, dann darf ich ja keine Angst mehr haben. Und wenn ich krank bin, dann kann ich ja nur gesund sein. Und wenn ich Schmerzen habe, dann müssen die jetzt gehen. Und ich fand es zwar immer faszinierend, und ich würde auch nie sagen, dass es falsch wäre, für Heilung zu beten oder in Sprachen zu reden oder all diese Dinge. Ich glaube das total, absolut. Aber ich habe das persönlich immer mit einem totalen Druck verbunden.
Ja.
So, ich muss jetzt diese Spiritualität erfahren und mich dem ganz hingeben. Und nur weil ich das anscheinend ja nicht kann, weil ich da irgendwie so eine Klemme drin habe, bin ich eigentlich nicht gut genug für den Heiligen Geist. So. Also wie so eine große Kraft, die da über einem schwebt, und auch diesen Moment, wo du das dann schaffst. Zum Beispiel, wo ich Gott schon viel erlebt habe, war diese spirituelle Kraft bei meinen Bildern, ob jetzt für mich, für die Situation, für andere, das voll. Das ist auch mein Zugang. Und da habe ich auch immer dran geglaubt. Aber trotzdem hatte ich dann zum Beispiel, habe ich mir fast gewünscht, wenn man jetzt so in einem Gebetskreis saß, von einem Gottesdienst. Und man hat für den Abend gebetet und alle beten laut. Das fand ich schon immer, musste ich mich immer schon überwinden.
Ja.
Weil es ist einfach, es ist für mich, also ich stelle mich nicht so, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Mhm. So. Und das war für mich immer total schwer. Mhm. Das ist ja für jeden anders. Mhm. Und dann hatte ich ein Bild. Und ich hatte richtig Angst. Und ich habe fast Gott darum gebeten, mir kein Bild zu geben. Mhm. Weil ich immer das Gefühl habe, ich habe jetzt die Pflicht, das auch auszudrücken vor allen anderen. Ach, weil es okay. ja quasi nicht mir gehört, sondern Gott hat es ja anscheinend dann allen gegeben. Mhm. Und ich musste es jetzt sagen. Mhm. Und ich möchte das aber eigentlich gar nicht. Mhm. Und das habe ich, da habe ich immer das Gefühl gehabt, da, also fordert Gott mich ja auch heraus, was ja auch cool ist. Mhm. Und ich mag auch Herausforderungen voll. Aber trotzdem habe ich das oft mit so einem Druck verbunden. Mhm. Also dieses Charismatische und genau die Kraft des Heiligen Geistes, weil mir das manchmal zu viel war. Mhm. Und auch irgendwie mit so einer Mitmachpflicht verbunden. Für mich wahrgenommen, also es ist ja immer meine eigene Wahrnehmung der ja, Dinge klar. und nicht die vorgelebte. Und gewandelt hat sich das nämlich total, weil ich das heute gar nicht mehr so sagen würde. Mhm. Heute ist das eben für mich eine Sicherheit.
Ja.
Also, dass ich das wahrnehmen kann, wenn ich das möchte und mich darauf einlassen kann, dann tatsächlich so eine Ruhe darin zu haben, so einen Frieden darin zu haben und gar nicht in dieses Extrem zu gehen. Weil ich kenne ja. das auch noch ganz viel aus meiner Jugend, dass man war auf so einem Event und man mhm. war total euphorisiert und das war so ein, ja, so ein Gefühlswirrwarr, wabbeliwu und wahrscheinlich hat man noch irgendwen ganz toll da gefunden und dann kommt man nach Hause und dann war das so busch
ja.
und weg.
Ja.
Und da ging das immer bei mir wie so in der Achterbahnfahrt. Also mhm. ganz krass. Ich bin auch ein sehr gefühlsbetonter Mensch mhm. und konnte das noch nie so gut steuern, wie ich emotional reagiere. Und dann war das immer für mich total intensiv und fast so intensiv, dass es weh tut.
Ja.
Was nämlich dann auch gar nicht mehr so schön ist. Ja. Und deswegen wollte ich da auch weg von. Aber dann bist du da weggegangen und bist eigentlich in das andere Extrem geschwappt. Mhm. Und es war total die Leere, die da überblieb. Und mhm. diesen emotionalen Druck, den man da hatte, mhm. den fand ich immer mega anstrengend. Und deswegen hatte ich teilweise nicht mal mehr Lust auf Kirche oder sonst irgendwas mhm. oder irgendwo mitzumachen, mhm. weil ich dieses Auf und Ab einfach nicht mehr aushalten konnte. Und da habe ich aber zum Beispiel Gott mal richtig geil kennengelernt, weil mhm. Gott mich da nämlich hingebracht hat, dass das funktioniert, nur er und ich.
Okay.
Ganz unabhängig von allem anderen.
Erzähl mal, wie war das? Weil das ist ja, also ich glaube, viele Leute können das nachvollziehen, mhm. weil diesen Druck oder so, egal woher er kommt, mhm. manchmal ist er gemacht durch mich selbst, wie du gesagt hast, manchmal ist es, glaube ich, aber auch bestimmte Worte und so, auch wenn mhm. sie vielleicht gar nicht so gemeint sind.
Ja, ja, mhm. genau.
Und trotzdem ja, wenn ich jetzt so von mir ausgehe, merke ich, kenne ich auch. Also gerade, weil wir in Kirche häufig diese Extreme oder auch so einen Dualismus haben, so, ne? Entweder mhm. oder. Entweder mit Gott oder ohne. Mhm. Und bei Heiliger Geist mhm. ist es ja ganz doof, weil wenn du diese Erfahrung hast, die du so übernatürlich oder auch so empfindest wie, oh, das ist jetzt gerade total intensiv, dann bedeutet das, wenn du in so einem Dualismus unterwegs bist, ja eigentlich, dass du, wenn du es nicht hast, dass dann Gott auch nicht da ist. Und ja, das ist genau. ja ganz furchtbar, ne?
Ja, voll.
Genau. Aber ich sag mal so, gibt auch noch anders, gäbe es auch noch anders und trotzdem, was hat da für dich den Wandel oder die Veränderung gemacht?
Ich glaube tatsächlich auch einfach diese Zeit, dieser Prozess, also dass ich gemerkt mhm. habe, ich bin mit dem, wie ich es habe, am Ende.
Mhm.
Das ist ja meistens dann der Moment, wo der Wandel anfängt, würde ja. ich mal sagen. Und das auf jeden Fall schon eine Weile her, aber dann ist es auch echt, hat es noch mega lange gedauert. Also ich kann auch noch echt Jahre, wo ich immer in Lobpreiszeiten dastand und ich konnte nicht mitsingen.
Mhm.
Weil ich konnte mich auf nichts davon einlassen, wie okay. in so einem geistlichen Burnout.
Ja. Ja.
Ich stehe da und ich will das und ja. ich singe auch mit und dann denke ich über die Texte nach und dann denke ich, ach Rieke, das kannst du doch gar nicht singen.
ja,
Gott,
okay.
in deinem Mittelpunkt.
Ja, ja.
Sieht ja aber morgen wieder anders aus. Und dann ja. die ganze Zeit dieses und ich konnte überhaupt gar nicht mehr so richtig Teil davon sein. Und dann weiß ich auch noch, das hat auch dann war es gleichzeitig auch mit Gemeindearbeit und das war, da hatten Nils und ich auch wie so ein kleines Burnout, was kennst du ja, was das anging, weil wir uns mega viel investiert haben und es hat irgendwie alles nicht so gereicht, wie wir uns das gewünscht hätten und da sind wir auch voll runtergefallen und ich glaube aus diesem Loch heraus, wo wir dann auch echt viel über Kirche überhaupt nachgedacht haben und auch gar nicht mehr wirklich in die Kirche gegangen sind oder mal da in Gottesdienst, mal da, wo wir eigentlich fast schon weg waren, von, also von Kirche auf jeden Fall und von dieser Art von Prägung und ich glaube aus dieser Leere, die da entstanden ist, da musste ich ja anfangen, meine eigene Beziehung wieder neu aufzubauen, weil das, was sonst von der Bühne aus gelebt wurde für mich, vermeintlich, war ja dann weg. Und ich habe das ja aber trotzdem total gebraucht und vermisst. Und dadurch habe ich dann aber das neu reflektieren können und auch einen neuen Weg damit finden können.
Ja.
Und würde jetzt, bin ich gerade an einem Punkt, wo ich sagen würde, ja, jetzt ist es gut. Und jetzt habe ich auch wieder Lust auf Gemeinde, weil ich nämlich das unabhängig davon sehe. Weil meine Beziehung von Gott nicht von der Gemeinde abhängt und trotzdem finde ich es Gemeinde super wichtig.
Ach, okay. Also das hat den Unterschied gemacht, dass du, was war das? War das ein Lernprozess oder gab es da einen Moment oder hat irgendjemand gesagt, Rieke, jetzt ist der Gemeinde ist nicht so wichtig oder so, sondern, also das frage ich mich wirklich, was, kannst du sagen, wie das angefangen ist oder gab es da einen Moment oder?
Ja.
Also du hast ja gerade eben gesagt, das fand ich nämlich spannend, dass der Wandel war eigentlich dieses Realisieren, nur du und Gott.
Naja, genau. Ich glaube, wo hat das angefangen? Ich glaube, ich war einfach frustriert von Gemeinde und von Menschen. Und würde das heute gar nicht mehr den Menschen zur Last legen, sondern dass dieses, also was ich auch vorhin schon, dieser Druck immer, den man sich gemacht hat, dass man meinte, irgendwas leisten zu müssen und dann hat man dafür auch ganz viel Wertschätzung bekommen, dann war die Wertschätzung aber weg, weil man vielleicht das nicht mehr geschafft hat und dadurch war man völlig frustriert und das habe ich aber auch, ich glaube, ich habe halt ganz lange diese Beziehung Gemeinde-Rieke gleichgesetzt mit Gott-Rieke und dadurch, dass wir, dass ich dann aus allem rausgegangen bin, auch aus so einem totalen Frust heraus, das war gar nichts Gutes, sondern einfach wirklich aus so einem Frust heraus, bin ich ja aus allem rausgegangen und dann war da ja erstmal nichts mehr und dann war da ja erstmal auch so ein Leerraum.
Wie so ein weißes Blatt.
Wie so ein weißes Blatt, genau. Und da, genau da ist Gott für mich reingekommen. Und hat mir das wieder neu gezeigt und eben auf eine andere Art gezeigt. Und es war auch schon ein Wunsch von mir, aber ich konnte den ja gar nicht richtig formulieren. Ich habe einfach nur gedacht, ich will das nicht mehr.
Okay.
Ich will nicht mehr dieses emotionale Feuerwerk und ich will auch nicht mehr meinen, ich müsste Menschen auf die und Menschen auf der und der Art gefallen oder auf der und der Art Dinge formulieren, damit das dann richtig rüberkommt, sondern einfach dieses, ich möchte doch eigentlich einfach nur bei dir sein.
Schön.
Das will ich. Ja, doch, das würde ich schon sagen, genau. Und dann hat das angefangen. Dann habe ich auch einfach erstmal, glaube ich, viel Predigen über Podcast und sowas gehört und habe da zum Beispiel angefangen, einfach mal dieses Unabhängige zu sehen. Ich meine, die gehören ja auch immer zu einer Gemeinde, aber ich musste ja nichts dafür tun und habe angefangen, tatsächlich auch mal Bibel zu lesen. Ja, gar nicht meiner Mama.
Grüße an die Mutti. Hallo, die hört sich das bestimmt an.
Ja, früher mussten wir immer Andachten machen. Aber es ist auch, finde ich, auch wieder so ein Thema. Ne? Früher als, ich meine, ich kann das ja heute verstehen, ne? So als Eltern will man ja auch, dass das Kind so mit was Gutem, mit einer guten Gottesbeziehung aufwächst. Und man meint dann immer vermeintliche Dinge tun zu müssen, die das dann bewirken automatisch. So wenn 1 + 1 = 2, funktioniert ja nicht. Und wenn man das aber mal diesen Zwang da rausnimmt, den man immer meint, also der einem vielleicht so beigebracht wurde, bewusst oder unterbewusst, dann kann daraus aus dieser Leere, die dann ja entsteht, was wirklich Gutes wachsen, weil dann merkst du, ich habe ja auch ein Bedürfnis. Mhm. Mein Bedürfnis ist ja Gott. Und dann kann ich sagen, hey, was geht eigentlich so?
Ja. Ist auch wirklich eine spannende Frage, also weil gerade dieses Ganze, wie wächst man auf und so, ich bin ganz ehrlich, das ist für mich auch noch offen, weil ich auch manche Dinge, ich sag jetzt mal ganz simpel, wie zum Beispiel vor dem Essen beten, gab es bei mir in der Familie als Tradition, gibt es auch immer noch. Ich weiß aber, dass ich mich mal für eine Phase meines Lebens da bewusst von lösen musste, um dieses Bedürfnis, wie du sagst, oder diese Freiwilligkeit oder auch das Gebet, so eine Art, ich rede mit dir, Gott, wieder wird, auch irgendwie zu machen. Und trotzdem würde ich jetzt heutzutage sagen, es ist aber trotzdem nicht schlecht, so, ne? Es ist trotzdem wirklich eine Idee zu sagen, ich setze mir ein paar feste Punkte im Leben. Ich würde natürlich auch sagen, es kommt ein bisschen auf eine Persönlichkeit an, so, aber manche Traditionen, so progressiv, glaube ich, wäre ich gar nicht, dass ich sagen muss, alle Traditionen müssen abgeschafft werden oder so, weil es gibt halt eben auch total gute. Ja. Finde ich aber tatsächlich in schwierigen Gedanken trotzdem schön zu hören, dass das dein Weg war. Und quasi Gott und Heiliger Geist ganz neu zu entdecken, weil du dich von Gemeinde gelöst hast. Wenn du jetzt sagst, das ist heute eigentlich mehr nur du und Gott, sag mal ganz kritisch, ne? Wozu brauchst du dann Gemeinde noch?
Ja.
Gar nicht. Ciao.
Genau. Ich wollte diesen Moment auch nutzen, weil du jetzt einfach keine emotionalen Ausbruch haben kannst. Nein, Spaß.
Das wäre geil. In so einer Podcast-Folge, wir wollten dir noch sagen, wir werden die Gemeinde verlassen. Liebe Grüße.
Wir gründen hier in der Nachbarschaft eine neue Gemeinde, wo es dann nur um du und Gott geht.
Oh, wie schön. Übrigens mit allen deinen Freunden. Ciao.
Ciao. Viel Spaß dann. Du hast ja immer noch den Podcast. Also, weiß ich, wofür brauche ich Gemeinde dann noch? Finde ich voll die gute Frage. Weil da sind ja die Menschen, die dieselben Fragen haben wie ich. Und dieselben Dinge erleben wie ich.
Coole Antwort.
Oh, ja.
Wirklich?
Aber ist es wirklich so?
Ja.
Weil es ist ja, also ich finde es schön, dass ich mit Gott reden kann, aber es ist ja trotzdem so, wenn ich jetzt nicht mit dir darüber reden kann, dass ich mit Gott reden kann, würde das an Wirklichkeit verlieren. Und dafür brauche ich Gemeinde, um das wirklich werden zu lassen.
Ja, cool.
Und das zu teilen, dass du diesen Raum hast, wo das einfach ganz normale Wahrheit ist. Mhm. So, Gott ist da.
Mhm.
Das so.
Das ist cool.
Ja, und dann auch um hoffentlich Dinge zu bewegen in der Welt, weil einfach 10 Leute mehr sind als einer und 100 sowieso. Also das ist ja eine Kraft, die da eigentlich drin steckt. So.
Ich finde, es triggert leider total den Pastor und Prediger in mir, aber ich finde wirklich ein schönes Beispiel für das, was du sagst, ist, wenn Leute sagen, Heiliger Geist, das kann ich mir alles nicht vorstellen, was soll das denn sein und so weiter und es ist alles so abgefahren und ich will überhaupt nicht charismatisch sein, blablabla, dann zu sagen, mal ganz anders gedacht, wenn man es so mit Verliebtsein vergleicht. So, Verliebtsein alleine ist schon schön und aufregend und ist auch intensiv. Mhm. Aber Verliebtsein, was sich ausdrücken kann, wo dann ein Gegenüber ist, wo dann ein Partner, Partnerin ist, das ist dann noch intensiver. So, ne? Und das empfinde ich oft als Verliebtsein ist nicht Kirche, sondern Kirche wäre so dieses Zusammensein. Und das ist so ein bisschen wie Gott ist nicht Kirche, aber wenn Kirche zusammen ist, dann kann man Gott auch intensiv oder intensiver leben. Und damit meine ich gar nicht irgendwelche charismatischen Phänomene, sondern eher dieses, da bin ich auch mehr und mehr von überzeugt. Schon allein, dass wir heute hier sitzen und uns darüber unterhalten, macht was mit uns. Also das inspiriert uns oder irritiert uns vielleicht sogar irgendwie ein bisschen heilig so am besten, dass man irgendwie nochmal neu nachdenkt. Das finde ich richtig schön, das Bild. Richtig cool. Toll. Wenn Kirche für dich, also dieses Zusammensein ist, habe ich mich auch gefragt, im Gottesdienst, wenn du jetzt einen Gottesdienst feierst und mal wirklich unabhängig davon, wie jetzt unsere Gottesdienste gerade sind oder die du erlebt hast, aber vielleicht als Erfahrungsschatz, was hat denn dir geholfen, in Gottesdiensten mit dieser Kraft Gottes in Berührung zu kommen?
Yeah. Das ist ganz witzig, weil wenn man mich kennt, also wenn man mich wirklich kennt, dann merkt man, dass ich ein relativ widerspenstiger Mensch bin.
Dennis, Quatsch.
Dennis weiß das. Ja. Ich glaube, ich wirke immer auf den ersten Moment vielleicht ganz nett, so, aber
ja.
Ich bin sehr kritisch.
Auf jeden Fall.
Deswegen ist es tatsächlich eher so ein Gott kämpft mit mir. Ich fand zum Beispiel, ich habe die Predigt schon 1000 Mal gehört und finde sie bis heute, ist es meine Lieblingsgeschichte in der Bibel. Jakob am...
Jabok.
Jabok, genau. Mhm. Dieses, ich habe mit dir gekämpft, ich brauche das immer. Mhm. Und deswegen buhlt Gott eigentlich eher immer, wenn ich in den Gottesdienst gehe, denke ich schon so, boah, kein Bock eigentlich. Ich habe 1000 Dinge im Kopf, da kein Bock. Und dann bin ich da und denke so, oh ja, dieses Lied wieder, ey, gar keinen Bock.
War ja klar.
Was ich zum Beispiel in meinem ganzen Leben nicht mehr hören kann, ist Mittelpunkt. Sei du der Mittelpunkt. Oh, ich kann es nicht mehr hören.
Aber sei du.
Ja. Ja. Dennis, ich wollte übrigens mal die Gelegenheit nutzen und sagen, du kannst ja echt nicht singen. Spaß. Genau, auf jeden Fall. Und dann ist das eher ja, wie so ein Kampf. Und Gott gewinnt dabei immer. So ist das bei mir.
Cool, ja.
Und dadurch berührt er mich. Und dann lasse ich das plötzlich zu und merke, boah, krass, ey, ja, voll, genau, genau das habe ich gerade gebraucht. Ich sage das jetzt ganz witzig, aber es ist halt wirklich so.
Ja. Ja. Aber heißt Gewinnen dann für dich, du fühlst dich als Verliererin?
Auch wieder eine gute Frage.
Ja.
Das wird ja jetzt hier richtig...
richtig deep.
Richtig therapeutisch.
So ist immer Sommer, ja. Ja, nur zur Infos, hören ein paar Leute zu, ne?
Ja, ja. Genau. Ja. Nee, eigentlich ja nicht, aber beziehungsweise ja, irgendwie auch schon. Also wie so ein Aufgeben gleich loslassen.
Ah, okay, ja, verstehe.
Weißt du, ich will Fassung bewahren und sagen, ich bin doch voll stark so, ich brauch das genau, gar nicht.
Ich brauch dich nicht.
Ich brauch dich ja. nicht. Mhm. Und dann ist es so ein... Also da, aber da spielt zum Beispiel auch wieder mit rein dieses, wenn ich emotional werde, werde ich sehr, sehr tief emotional. Ich kann, ich kann das schlecht so ein seichtes,
seichter.
Ich bin nicht sehr seicht, ich bin eher so sehr deep.
Mhm.
Einfach von meiner Gefühlslage her. Und wenn ich das zulasse, dann ist es halt auch richtig so.
Mhm.
So richtig tief geht das dann. Und das ist dieses, da muss, habe ich immer das Gefühl, arbeitet Gott sich immer erst mal hin, damit das dann auch so passiert.
Mhm.
Und das finde ich aber cool, dass er sich immer die Mühe macht und dann darf er das auch.
Ja.
Weil das, also ich finde, das ist in Beziehungen ja auch so. Ich erzähle ja jetzt auch nicht jedem x-beliebigen Menschen meine Gefühle und Emotionen.
Ja.
Wie jetzt gerade? Nein.
Ja.
Aber so, wenn du wirklich wissen willst, was in mir los ist, dann frag mich auch richtig.
Mhm.
Weil sonst sage ich dir das nicht. Mhm. Und so ist das, erlebe ich das tatsächlich mit Gott auch oft.
So ja. über den Widerstand hinaus sozusagen.
Ja, genau. Der muss erstmal.
Ich finde es richtig gut.
Öffnen.
Ich glaube, es ist auch eigentlich zusammengefasst in so einem Wort, was für viele Menschen sehr schwierig ist, aber wir reden und singen ja viel häufiger über sowas wie Hingabe. Ne?
Mhm.
Und ich merke, das hat bei mir auch sofort einen Widerstand, weil ich denke, ich möchte das auf jeden Fall selber entscheiden, wann ich mich hingebe. Und wenn dann zum Beispiel in so einem Lied, ich gebe mich dir ganz hin, ist und so, denke ich sofort, jetzt oder was? So,
ja, ne? Genau.
Also so, Moment mal eben. Und es ist ja aber auch richtig, weil das ist natürlich was ganz Intensives. Also zu sagen, irgendwas lasse ich los, finde ich gut formuliert, weil es muss nicht immer aufgeben sein. Es muss auch nicht immer, das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen, ich glaube, dass wir nicht darüber reden, dass man immer diese 180-Grad-Wende jede Woche erlebt, sondern es ist ja hingeben, so wie ich dich verstehe, im Sinne von, ich gehe in den Gottesdienst und habe eigentlich keinen Bock, aber vielleicht lasse ich diese Einstellung mal stehen und gehe darüber hinaus und sage, was könnte denn heutzutage, was könnte denn da jetzt für mich irgendwie für einen Gedanke geil sein oder, oder inspirierend oder was auch immer so. Ne? Und dann ist Hingabe dieses, ja, über meinen Widerstand hinaus versuche ich mal zuzuhören. Ich glaube, das kann jeder. Ich glaube, das kennt jeder Mensch, dass du was weiß ich, in der Uni sitzt oder vielleicht auf der Arbeit und sagst, eigentlich habe ich keinen Bock, aber in dem Moment, wo ich loslasse und sage, ich lasse mich mal drauf ein, entsteht vielleicht genau dieses Gefühl von, ach, da ist aber die Sicherheit oder da ist vielleicht auch die Kreativität da.
Ja, genau.
Und das ist schon irgendwie, finde ich, real. Also das ist schon wirklich.
Ja, wie so den inneren Schweinehund überwinden, das reicht ja,
genau,
ja manchmal, ne?
Genau. Und vielleicht auch da zu sitzen, denke ich auch ganz oft den Gottesdiensten, wäre doch schön, wenn unsere Gottesdienste auch ein Ort wären, wo es einfach auch okay ist, wenn jemand 60 Minuten da sitzt oder länger und es passiert einfach nicht. Er bleibt dort und hat die ganze Zeit keinen Bock und es ist okay. Also er wird nicht gezwungen oder so.
Das finde ich zum Beispiel ist auch voll der wichtige Punkt, weil ich kenne das auch von so vielen Geschichten, gerade von früher, dass Leute tatsächlich gesagt haben, ich glaube nicht mehr an Gott, weil ich habe Gott nie erlebt.
Ja.
Weil immer so viel davon erzählt wird, was für große Dinge Gott bewirken kann. Und Menschen, glaube ich, dann ganz schnell dahin kommen, dass sie sagen, ja, das habe ich ja nicht erlebt. Ja. Gibt's Gott gar nicht.
Ja, richtig.
Und Und ich finde, das ist echt ein manchmal ein großes Problem, dass wir uns das mal bewusst machen müssen, weil das ist, ich meine, ich weiß, dass das Quatsch ist, aber ich kann das total verstehen. Und im Grunde genommen habe ich ja auch eine ähnliche. Ich dachte auch immer, es muss ganz intensiv sein, damit dann das auch wirklich was bringt. Und sobald das weg ist, bin ich ja weg von Gott. Und dann muss ich ja wieder angekrochen kommen und so. Und da ist, glaube ich, echt ein großes Problem drin, weil du musst Gott nicht durch ein Wunder erleben, dass damit Gott real ist. Mhm. So, du musst Gott gar nicht erleben, damit Gott real ist. Gott ist real, aber das musst du halt selber erleben.
Ich bin voll bei dir.
Gesprochen.
Nee, ich bin voll bei dir. Also, weil das ist ja auch so ein Ding, Wunder wird vom Wort her schon sehr intensiv und auch sehr übernatürlich einfach definiert, ist das so. Aber entweder man sagt, lass uns mal über Wunder reden, vielleicht sind es gar nicht die ganzen übernatürlichen Sachen, sondern vielleicht ist ein Wunder einfach auch, wenn jemand seinen Null-Bock überwindet, das könnte man so sagen. Mhm. Man könnte aber auch sagen, ne, Wunder ist eigentlich nicht die richtige Kategorie, sondern wenn wir im Alltag sind und jemand sagt, ich will aber Gott im Alltag erleben, ja, dann guck doch im Alltag so. Ne? Also geh doch erstmal davon aus, dass du ihn noch finden wirst. Aber das erlebe ich auch mehr und mehr auch so als Pastor, dass in unserer Sprache, in unseren Gottesdiensten, auch in unserer Kunst steckt ganz häufig so dieses drin, Gott muss schon mit dem Hammer um die Ecke kommen. Der Lichtstrahl muss in einer laserartigen Helligkeit auf den Boden treffen, damit es Gott ist.
Wie so ein Batman-Signal im Himmel.
Ja, genau.
Muss Gott sein.
Das wollen wir ja tatsächlich fast am Ende der Folge sagen. Gott ist nicht Batman. Punkt. Eine Frage.
Oder vielleicht doch.
Wir lassen das mal offen.
Vielleicht ist er auch Captain America.
Schaltet wieder ein bei der nächsten Folge.
Captain America wäre auch falsche Universum gewesen. Egal, es ist,
Zurück zum Thema. Wie auch immer. Mich würde noch interessieren, so fast am Schluss, und dann würde ich mit dir ans Lagerfeuer gehen.
Oh.
Wir haben nämlich schon fast eine Stunde geredet.
Ach, krass.
So in die Zukunft geguckt, was sollte sich an Kirche oder gerne auch irgendwie ein Teil von Kirche, Gottesdienst, irgendwie, wenn sich Menschen treffen oder so, deiner Meinung nach so in Bezug auf Spiritualität oder so Heiliger Geist tun, damit Menschen das erleben. Also, ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu kompliziert gestellt, aber ich habe mich gefragt, so, wenn wir beide mal hier sitzen und fühlen und spüren und reden über Heiliger Geist, was können wir tun, damit Menschen diese Kraft Gottes erleben, deiner Meinung nach?
Also, ich bin ja Gestalterin, ne?
Ja.
Und als Gestalter liebt man den Weißraum.
Ja.
Und zwar, ich finde immer, also ich kann das daran ganz gut beschreiben, ich finde das ganz wichtig und dass man sich traut, Platz zu lassen zwischen den Dingen, damit die Dinge überhaupt ihre Wirkung erzielen können. Weil wir stellen immer alles so voll, wir stellen unsere Wohnungen voll mit Dingen und stellen unser Leben voll mit Dingen und stellen unsere Gottesdienste voll mit Dingen, weil wir meinen, wir müssten das alles ausfüllen und vergessen dadurch, dass Gott das ja ausfüllt oder dass wir unser Leben ausfüllen, indem wir einfach sind. So, du lädst jemanden ein und denkst, du müsstest dir jetzt irgendwie einen großen Spieleabend überlegen, anstatt einfach mit der Person zu reden. Und ich finde, das sollte möglich sein und zwar in dem Maß sogar, dass jeder das auf seine Weise tut. Weil wir kommen ja alle in unseren Gemeinden zusammen und sind ganz unterschiedlich, drauf und kommen von ganz unterschiedlichen Orten. Und ich finde, es bräuchte mehr Raum für einfach dieses freie Erleben, ob man es jetzt mit jemandem teilt oder nicht. Und wenn alle einfach nur eine Stunde da sitzen und still vor sich hinschauen, das würde ich gerne mal aushalten. Ich glaube, ich könnte es selber nicht. Also ich glaube, das muss man sich erarbeiten und auch ein Konzept finden, was funktioniert. Das kann ich jetzt gar nicht geben. Aber ich glaube, diesen Raum zu geben und nicht zu erwarten, dass jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, die Feuerfunken vom Himmel fallen und die Erde bebt, sondern einfach nur das Dasein. Mhm. Das ist ja selber so. Wir stehen morgens auf und was machen wir? Wir gucken in unser Handy und öffnen Instagram, anstatt einfach mal aufzustehen und zu atmen oder sich einen Kaffee zu machen und sich einfach nur aufs Sofa zu setzen und da zu sein und danach draußen zu gehen und wirklich mal ein paar tiefe Atemzüge zu tun. Mhm. Das wird jetzt ja richtig
deep hier. Ja.
Richtig spirituell. Aber
Ich bin voll bei dir.
Einfach Zeit lassen.
Ja, ich bin voll bei dir. Ich finde das auch cool, ehrlich gesagt. Ich war gespannt, ob wir an so einen Punkt kommen werden, weil ich habe das im Herzen und ich war ganz gespannt, was du antwortest auf diese Frage. Ich habe immer mehr Menschen, auch durch diesen Podcast, kennengelernt, die diesen, ich sag jetzt mal, Weißraum leben, schon viel mehr als ich. Und ich fand, bei mir ist ein Widerstand.
Nicht gut darin.
Ja, bei mir ist aber auch immer so ein Widerstand da, weil ich merke, das verbinde ich auch mit dem Wort Spiritualität, dass ich denke so, ja, genau, so, ne? Und dann gab es immer mehr Menschen auch, die zu mir gesagt haben, dass ihnen Stille wichtig ist. Ich war zum Beispiel auch noch nie im Kloster. Es gibt ganz viele Freunde von mir, die sind ins Kloster gegangen. Schweigen. Da habe ich immer gedacht, nee, sorry, aber das bin ich gar nicht. Ich würde sofort da alle Leute fragen, und wie geht's dir heute? Ja. Und trotzdem.
Du wirst alle angrinsen.
Ja, genau. Und trotzdem, so wie du es erzählt hast, merke ich, macht es für mich mehr Sinn. Nicht nur, weil es gesellschaftlich, glaube ich, gerade ein krasser Gegenpol auch ist. Also ich glaube, es ist gerade auch ein Bedürfnis wahrscheinlich in uns, was zu kurz kommt. Aber ich glaube, dass dieser Weißraum, das nochmal so zu denken, dass es wie eine Art Freiheit oder so Boden ist, wo Gott dann was drauf machen kann und ich höre hin und ich kann sowohl mit meinem Widerstand da sein, als auch mit der Offenheit oder was auch immer ich mir wünsche. Ich merke mehr und mehr, dass das Sinn macht. Und vielleicht bin ich so kurz davor, auch mal ins Kloster zu gehen, keine Ahnung. Zumindest fange ich das auch wieder mehr in meinem Alltag an, einen Moment lang still zu sein oder so einen Spot zu suchen. Ne? Man kann ja sagen, dieser eine Stuhl oder auf dem Balkon oder was auch immer, das ist so ein Moment, da bin ich einfach mal für einen Moment lang ruhig. Und ich glaube, sagen zu können, ist jetzt für mich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch anderen so geht, dass es einen Effekt hat auf die Gottesbeziehung. So.
Ja, das glaube ich ganz feste. Also ich glaube, das kann man schon überall hinweg sagen. Manche schaffen es nur wahrscheinlich einfach mehr und andere weniger.
Ja, genau. Es ist auch so verrückt, wir haben zum Beispiel bei uns in der Gemeinde ein Gottesdienstformat für die Kinder in der Kita, wo eine Sanduhr abläuft, ganz am Anfang, wo alle Kinder einen Moment still sind. Und wo ich so denke, eigentlich müssten wir das auch nochmal machen. Vielleicht nehme ich das nochmal mit in die nächste Gottesdienstbesprechung, dass wir es nochmal einführen, weil das ist so dieses am Anfang einmal ruhig zu werden, vielleicht auch zwischendrin. Eigentlich finde ich das gut.
Voll.
Vielleicht machen wir das mal.
Allein schon, dass man von dem Ort, wo man hergekommen ist, zu dem Ort kommt, wo man gerade hingegangen ist. Mhm. Allein schon das braucht, der Kopf ist immer langsamer als unsere Beine oder Augen oder sonst irgendwas.
Ja, genau. So.
Das stimmt schon. Dieses Ankommen.
Das stimmt. Und ich kenne viele junge Menschen, muss ich auch sagen. Mhm. Wobei viele junge Menschen, ist auch so eine Pauschalität, die es wahrscheinlich nicht gibt, aber wirklich einige meiner Freunde, wenn man die so sehen würde, würde man denken, boah, das sind doch voll die aktiven Macher und die haben doch eher das Problem, im Aktionismus aufzugehen und so. Und das sind halt Leute, wenn man die fragt, die sagen, sie wünschen sich eigentlich eine Kirche und einen Gottesdienst vor allen Dingen, wo sie einfach nur sein können. Ja. Das ist verrückt, oder? Also es ist wirklich verrückt. Und den anderen Teil würden sie, glaube ich, aber nicht wegtun. Das ist genauso wichtig. Aber wenn Kirche das sein könnte. Ja. Wir entwickeln mal weiter.
Ja.
Hast du Lust zum Lagerfeuer?
Ja, voll.
Mitzugehen? Du kennst das ja, ne? Ich bin mal gespannt. Lagerfeuerbekenntnis. Es knistert und wir schauen ins Feuer. Ich glaube tief im Herzen an.
Ich glaube tief im Herzen an Regenbögen.
Was heißt das?
ich bin gar nicht so Glitzer, aber ich glaube tief im Herzen an das Gute und Schöne und ich glaube an die Schönheit und so Dinge. Mhm. Tatsächlich, ich bin so ein richtiger kleiner Optimist und naiv bin ich auch sehr, weil ich immer denke, aber am Ende wird sich schon alles zum wird Richtigen alles wenden. Alles gut.
Ja. Schön, ja, schön.
Ja.
Ist eigentlich gut, sich das mal vorzunehmen, die Schönheit zu
haben. Wir haben letztens, sind wir spazieren gegangen und wir standen, das ist so ein Kindheitstraum, den man ja eigentlich nicht erfüllt bekommt, wir standen quasi an dem Anfang von einem Regenbogen.
Ja.
Du hast so ganz, ganz leichten Schimmer gesehen, der so in die Luft steigt und diesen leichten Bogen und das war aber ganz nah.
Konntet ihr den anfassen?
Quasi.
Quasi.
Nils, cool. Nils hat mich voll ausgelacht.
Komm, wir gehen weiter.
Ich sag, nein, ich will hier stehen bleiben. Das
ich stehe im Regenbogen.
Cool.
Ja. Cool.
Das war echt spannend.
Okay, Kontrast dazu. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Ist scheiße, war scheiße, kann weg, Schule. Also kann ich weg, aber er bräuchte mal eine... Ich bräuchte mal einen Relaunch.
Ja, das ist mehr weiß.
Mehr weiß Raum, ja, auf jeden
Schule.
Fall.
Okay, ja, das lassen wir mal so stehen. Grüße an alle LehrerInnen. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Boah, ich weiß genau, was ich starten würde. Und zwar können jetzt alle die Augen schließen und sich so eine ganz alte Scheune vorstellen. Und die ist riesig groß. Weil da nämlich ganz viel Platz ist für ganz viele verschiedene Kunstwerkstätten.
Oh.
Und in der Mitte ist so eine riesige Bahn an alten Tischen, wo alle zusammenkommen und ihre Workshops geben. Der eine töpfert und der andere macht Bildhauerei und der nächste macht Siebdruck und der nächste ist das und das. Und das würde ich starten. Das ist mein großer Lebenstraum, auf jeden Fall.
Geil.
Und dann wie so ein Coworking Space für Künstler.
Für Künstler.
Richtig geil.
Schön.
Und da würde ich dann immer stehen und mich einfach an... allem freuen. Und immer so, ich würde dann auch so flanieren gehen, das ist ja unser Wort des Urlaubs 2021, flanieren. Spanien, flanieren. Mhm. Und würde mir dann so alles angucken, ja. Und hätte so eine Schürze um, oder so ein Overall, ich hätte so ein Overall an, ja.
Geil.
Genau.
So mit Farbklecksen drauf und so,
genau.
So Jeans.
Ja, genau.
Cool.
Immer voll alles mit Farbe.
Ja. Sehr gut. Okay, letzte Frage oder Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Ich hätte richtig Bock auf einen Drink mit Donald Trump.
Oh, wirklich?
Ja, voll geil.
Ach krass.
Weil das ist für mich so ein richtiger Unmensch. Also wirklich. Es ist so der manipulativste Mensch, den ich... Ich habe meine Doku über den gesehen und das war so krass, wie schrecklich dieser Mensch ist eigentlich.
Ja.
Und deswegen hätte ich Bock darauf. Einfach, um das mal in Realität zu sehen.
Zu spüren. Ja.
Ja, dass der dich so anguckt. Und ich glaube ja auch, ehrlich gesagt, dass der ein kleiner Psycho ist.
Ja.
Und hat der ein paar Leichen im Keller. Glaube ich schon. Ich meine, ich darf das ja sagen, weil mir hört ja eh keiner zu. Aber, ja, doch, ich finde das finde ich richtig spannend, weil ich glaube, das ist so richtig so ein Mensch, da spürst du so eine Aura im Raum, so eine ganz böse.
Und das würdest du gerne mal erleben?
Ja.
Ach, krass.
Geil. Also so einfach spannend. Ich kann ja dann wieder gehen.
Schnell.
Relativ schnell. So ein Drink. Zum Abendessen würde ich den nicht einladen.
Oh, sorry, ich wurde gerade angerufen.
Aber so ein Drink an der Hotelbar, sowas.
Okay.
Also so ein... Doch, ich finde das schon irgendwie faszinierend.
Die Faszination kann ich teilen, das stimmt. Aber ich müsste auch irgendwie so eine Exit-Strategie haben.
Ja, ja.
Gar nicht so sehr aus Angst, aber weil ich so die Sorge hätte, dass ich irgendwann einfach keine...
Vielleicht lullt er dich auch so ein.
Ja.
So, du folgst dann einfach und deine Augen drehen sich
dann
wie
so
ein Cartoon.
Rote Kappe auf dem Kopf. Okay.
Kannst dann einfach sagen, Entschuldigung, ich habe, glaube ich, noch Wurst. Eine Packung Wurst im Auto liegen lassen. Ich müsste mal eben nachgucken.
Ich habe Joghurt im Rucksack, nicht schubsen.
Genau.
Ciao. Ciao, mach's gut. Ja, krass. Okay. Es ist wirklich eine Antwort, die hätte ich nicht erwartet von dir.
Ja.
Und auch habe ich noch nie hier gehört. Aber finde ich spannend. Danke.
Bitte.
Rieke, danke für deinen Einblick und auch wirklich für dieses schon diepe und auch... tiefe Erzählen von dir. Ich finde das cool. Und genau so habe ich mir das tatsächlich vorgestellt, kann ich sagen. Ich bin gespannt, was die Leute sagen. Mich würde es auch mal interessieren. Deswegen nochmal die Einladung am Ende an alle HörerInnen, dass sie auch gerne irgendwie kommentieren, was so ihre Gedanken dazu sind. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, vielleicht habt ihr ja Bock. Am besten diskutiert es sich bei Emma Sommer eigentlich auf Instagram. Insofern herzliche Einladung. genau. Wir machen jetzt hier Schluss. Danke dir, dass du da warst. Und ich muss noch allen Leuten sagen, die nächste Folge Emma Sommer wird leider erst in 3 Wochen, das geht nicht anders, herausgebracht. Eigentlich habe ich ja so einen 2-wöchigen Rhythmus. Aber so als kleine Ankündigung, dann könnt ihr euch auf eine neue Folge vom Situation Room freuen, aber den gibt es erst in 3 Wochen. Insofern, tschüss und ciao und danke, dass du da warst, Rieke.
Tschüss.
Ciao.